Die Kinder dürfen nun zum Kindergottesdienst und wir hören auf den Predigttext. Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht in Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscharen: Noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor ziemlich genau 50 Jahren, im Juni 1976, wurde ein Flugzeug der Air France entführt. Es war unterwegs von Tel Aviv nach Paris. Die Entführer, eine linksextremistische Terrororganisation namens Revolutionäre Zellen, unter anderem mit Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann. Sie unterstützten die Palästinenser. Das Flugzeug wird nach Entebbe, Uganda, entführt. Das Land steht zu dem Zeitpunkt unter der Macht des Diktators Idi Amin. Dort werden die jüdischen Passagiere von den nichtjüdischen separiert. Ein Vorgang, der stark an die Selektion in den deutschen Vernichtungslagern erinnerte. Die nichtjüdischen werden freigelassen. Einer der Juden, Nahum Dahan, wird von den Terroristen gefoltert, weil die Terroristen glauben, dass er Geheimnisse der israelischen Armee weiß und diese wollen sie ihm entschlocken. Als er eine Pistole an den Kopf gehalten bekommt, denkt er, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. Er betet: Herr des Universums, sagt er, wenn du mich retten willst, dann tu es bitte jetzt, ich kann so nicht weitermachen. In diesem Augenblick erinnert er sich an eine Verheißung aus 5. Mose 30, Vers 3. Dort verheißt Gott seinem Volk: Und der Herr, dein Gott, wird deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen, und er wird dich aus allen Völkern sammeln, unter die der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Gott wird sein Gebet erhören. Die Geiseln werden letztlich von einer israelischen Eliteeinheit auf spektakuläre Art und Weise befreit. Alle Geiselnehmer sterben, weitere 20 ugandische Soldaten und leider auch 3 Geiseln. Nahum Dahan selbst überlebte und durfte erfahren, dass Gott seine Verheißung und seinen Schutz an ihm wahrgemacht hat. 1976, hier war die Erfüllung von 5. Mose 30, 3 noch nicht lange her. Gott hatte geschenkt, dass sich die Juden im Land Israel wieder sammelten und eine starke Nation wurden. Gott handelt mit seinem Volk in der Moderne, im 20. Jahrhundert, genauso wie im 6. Jahrhundert vor Christus. Denn was sich im 20. Jahrhundert in Israel abgespielt hat, war nicht das erste Mal, dass Gott diese Verheißung wahrgemacht hat und seinem Volk wieder eine neue Heimat, nämlich Israel, geschenkt hat. Die Verheißung der Wiederherstellung Israels ist bereits knapp 2500 Jahre zuvor schon einmal wahr geworden. Was war geschehen, bevor es soweit dazu gekommen ist? Unter Esra waren 537 vor Christus circa 50.000 Exilanten heimgekehrt. Sie hatten sich froh ans Werk gemacht, als sie wieder in Jerusalem eingetroffen sind. Doch dann kam der erste Widerstand gegen den Aufbau von Jerusalem, insbesondere gegen den Aufbau des Tempels. Und sie hatten aufgehört, den Tempel zu bauen. Warum musste der Tempel überhaupt aufgebaut werden? Nun, knapp 70 Jahre zuvor wurde dieser Tempel verbrannt. Genau wie die gesamte Stadt Jerusalem auch. Die Einwohner von Babylon, von Israel wurden nach Babylon verschleppt. Und nun, circa 70 Jahre später, kommt Esra mit 50.000 Heimkehrern wieder zurück. Es sollte ein großer Neuanfang werden. Doch dieser Neuanfang versandete sehr schnell. Die umliegenden Völker agitierten gegen die Juden und als Reaktion darauf ließen sie das Bauvorhaben einfach sein. Die Juden haben gesagt, bei dem großen Widerstand können wir nicht weitermachen. Wir können uns nicht mehr um die Mauer, wir können uns nicht mehr um den Tempel kümmern. Wir kümmern uns einfach nur um uns selbst, um unsere eigenen Häuser. 15 Jahre gehen ins Land. Gott will sein Volk wachrütteln, er schickt eine Dürre, doch die Juden verstehen nicht, was Gott ihnen sagen möchte. Daher schickt er schließlich ein Prophetenteam, Haggai und Zacharia. Haggai und Zacharia kommen in diese Situation hinein und predigen, appellieren, versuchen sie wachzurütteln und geben ihnen einen ganz klaren Auftrag. Haggai 1, Vers 8, dort heißt es: Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Wie reagieren die Juden auf diese Botschaft? Es war wie ein Befreiungsschlag. Nach Jahren des Stillstands geht es plötzlich sehr schnell. Sie machen sich an die Arbeit, sie organisieren sich und beginnen mit den schweren Aufbauarbeiten. Und diese Situation wiederum liegt jetzt 4 Wochen zurück, wo Gott wieder eine neue Botschaft an Haggai weitergibt. Denn wie so oft folgt auf einen befreienden Aufbruch lähmende Entmutigung. Daher schickt Gott Haggai ein weiteres Mal mit einer Predigt zum Volk. Welche Botschaft überbringt er? Und hier sind wir mitten in unserem Predigttext, Haggai Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich. Was ist die Botschaft? Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht viel, so viel wie nichts in euren Augen? Was war geschehen? Nach der ersten Euphorie kamen die über 70-Jährigen des Volkes. Sie kannten noch den alten Tempel, der unter der Leitung Salomos gebaut worden war. Sie wussten, wie schön dieser Tempel war, wie die goldenen Wände in der Morgensonne geglänzt haben. Sie kannten noch den Glanz dieses Architekturwunders von Salomo. Und sie verglichen nun diesen alten Tempel von Salomo mit dem jetzigen Bauvorhaben. Damals unter Salomo, ja, da schien man unendlich viele Ressourcen zu haben. Bauarbeiter, so viele man brauchte, Holz und Edelmetalle, Unterstützung aus dem In- und Ausland. Doch jetzt? Jetzt sind sie hier mit so einer müden Gruppe, die sich durch die Dürre schlägt, die schlechte Ernten einfährt, ohne Unterstützung. Und die sollen jetzt den Tempel wieder aufbauen? Haggai 2, Vers 3. Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Mit anderen Worten, im Vergleich ist das aktuelle Bauvorhaben von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir können eigentlich gleich wieder aufhören mit dem Bauen. Wir werden nicht im Ansatz an den Tempel von Salomo herankommen. Uns fehlen Arbeiter, uns fehlt Geld, uns fehlen die Baumaterialien. Was war die Folge? Erdrückende Entmutigung. Und damit sind wir beim Titel heute Morgen. Erdrückende Entmutigung. Dabei hatte es so gut begonnen. Haggais erste Predigt ist auf offene Ohren gestoßen. Die Juden haben nicht das mit dem Propheten gemacht, was sie vorher ganz oft schon getan haben. Ins Gefängnis packen, Jeremia, einen Kopf kürzer machen, Jesaja. Sondern sie haben ihn gehört und auf ihn gehört. Sie haben die Botschaft ernst genommen. Sie haben sich ans Werk gemacht. Und das hat echte Veränderung bewirkt. Die Juden haben eingesehen, dass sie Gott links liegen gelassen hatten und sind neu gestartet. Nun soll alles anders werden. Doch immer da, wo Gottes Reich gebaut wird, ist die Entmutigung nicht fern. Der größte Widersacher Gottes, nämlich der Satan, möchte Gottes Leute entmutigen. Und eines seiner größten Werkzeuge, um seine Leute lahmzulegen, ist, sie schwach zu machen durch Entmutigung. Wie kommt es zu dieser Entmutigung? Welche Strategie verwendet der Teufel hier? Die Entmutigung entsteht oftmals durch die jeweilige Perspektive, also den Vergleichspunkt, den wir auswählen. Was haben die Ü-70-Jährigen falsch gemacht? Sie haben zurückgeblickt statt nach vorne. Sie lebten nicht im Hier und Jetzt, nicht im konkreten Auftrag Gottes, sondern im Früher war alles besser. Sie waren noch Kinder, als sie den Tempel Salomos gesehen hatten. Wahrscheinlich konnten sie sich noch an den ehrfürchtigen Moment erinnern, als sie mit ihren Eltern das Laubhüttenfest gefeiert hatten und am ersten und achten Tag dieses Festes in den Tempel hineingegangen waren. Sie konnten sich vielleicht noch an die schönen Priestergewände erinnern und an die Opfer. Alles das stand ihnen noch vor Augen. Genau wie jetzt, Haggai predigt nämlich während des Laubhüttenfestes, sind sie wieder in dieser Situation. Doch jetzt steht kein Tempel da, sondern nur Schutt und Asche. Da kommen Erinnerungen in ihnen hoch. Woran sie nicht dachten ist, damals sind die Priester ihren Aufgaben nur sehr halbherzig nachgekommen. Viele Vorschriften des Gesetzes haben sie missachtet und die Könige, die damals über Juda regierten, haben Gott ignoriert. Woran sie sich also erinnern, ist bloß der äußere Glanz des Tempels. Aber die Herzen damals waren schon lange fern von Gott. Deshalb hatte Gott ja auch Gericht geübt. Die Stadt wurde vernichtet, das Volk ins Exil nach Babylon verschleppt, der Tempel verbrannt. Sie konzentrierten sich also aktuell nur auf einen äußeren Schein, den sie in der Vergangenheit wahrgenommen hatten. Wie anders war die Situation unter den jetzigen Rückkehrern. Sie nahmen Gottes Wort ernst, befolgten die Mose-Vorschriften. Ja, und als Gott Propheten schickt, töten sie die nicht, sondern hören auf sie. Doch die Ü-70-Jährigen lähmen durch ihren Rückblick. Der Blick zurück kann erdrückend sein. Schnell heißt es, früher war alles besser. Auch wir stehen in der Gefahr, uns entmutigen zu lassen. Vielleicht durch den Blick zurück, aber auch vielleicht durch den Blick nach rechts und links. Wir vergleichen uns gern. Die kleine Gemeinde vor Ort vergleicht sich mit der pulsierenden Gemeinde nebenan in der Großstadt. Oder sie vergleichen sich vielleicht mit ihrem Freund, der viele Nichtchristen zum Glauben führt, wogegen sie selbst sich sehr schwer tun, mit Außenstehenden über den Glauben zu sprechen. Oder sie vergleichen sich mit dem talentierten Prediger, der vollmächtig Gottes Wort verkündigt, wogegen sie selbst nur in Schwachheit oder Unzulänglichkeit eine Bibelstunde oder einen Kindergottesdienst halten. Aber eines darf uns beruhigen. Gott bemisst unser Handeln nicht im Vergleich zu unserem Nebenmann. Er gibt jedem von uns das genau richtige Maß an Herausforderungen und Aufgaben. Jede Aufgabe, in die Gott sie stellt, ist genau auf sie zugeschnitten. Und wir sollten uns deshalb davor hüten, uns und unsere Aufgaben mit denen der Leute um uns herum zu vergleichen, weil Gott es besser weiß, als wir es wissen. Und das Gute daran ist, wir sind der Entmutigung nicht ausgeliefert. Was können wir also tun, wenn sich diese beklemmende Entmutigung um uns legt? Was sollen wir machen, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir vielleicht viel weniger erfolgreich sind als die Leute um uns herum? Und das führt uns zum vollständigen Titel der Predigt. Er lautet nicht erdrückende Entmutigung, sondern erdrückende Entmutigung entmachten. Und wir wollen uns im Folgenden einige Schritte anschauen, wie Entmutigung entmachtet werden kann. Wie kann Entmutigung entmachtet werden? Das göttliche Rezept dazu lesen wir in Haggai Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Und jetzt kommt Gottes Antwort. Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hohe Priester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Das erste Rezept, was Gott uns mitgibt, um Entmutigung zu entmachten, lautet: Fokussiere die Zukunft statt der Vergangenheit. Fokussiere die Zukunft statt der Vergangenheit. Dreimal fordert Gott durch Haggai das Volk auf, stark zu sein. Und dann kommt eine kurze, aber knappe Aufforderung: Arbeite. Die Aufforderung geht an den Statthalter, an den Hohenpriester und an das Volk. Sei stark, sei stark, sei stark und arbeite. Ein interessantes Rezept. Wenn die Entmutigung nach Ihnen greift, arbeiten Sie. Blicken Sie nicht zurück, vergleichen Sie sich nicht, sondern steuern Sie das Ziel an und arbeiten Sie. Fokussieren Sie sich auf die Zukunft. Es geht hier nicht um eine bessere Arbeitstherapie, so nach dem Motto: Die Exilanten sollen schön abgelenkt sein und arbeiten, dann denken sie nicht so lange und viel an früher und neigen zum Grübeln, sondern dann sind sie beschäftigt. Nein, die Arbeit hat hier ein sehr klares Ziel, nämlich den Wiederaufbau des Tempels. Dieses Ziel im Blick, nämlich Gottes Reich zu bauen, das soll die Juden hier motivieren und stärken. Zu einem früheren Zeitpunkt der jüdischen Geschichte gab es schon einmal die Situation, wo Angst und Mutlosigkeit um sich griff. Es war, als Josua vor den Toren von Israel stand, von Kanaan. Und es schien ihm ganz schön Angst gewesen zu sein. Denn Gott gibt ihm eine ganz klare Maßgabe, die sehr stark an das erinnert, was Gott hier durch Haggai an das Volk nochmal weitergibt. In Josua 1, Vers 6, 7 und 9 gibt es ebenfalls diese dreifache Aufforderung: sei stark. Dort heißt es: Sei du nur stark und sehr mutig. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Haben Sie es gemerkt? Dieses sei stark, sei mutig, sei unverzagt, sei stark, sagt Gott nicht einfach in diesen Raum hinein, sondern er begründet diese Aussage. Genau wie bei unserem Predigtext in Haggai 1, Vers 4. Denn auch dort finden Sie ein Denn. Sei stark. Sei stark, sei stark, arbeite und dann, denn ich bin mit euch. Umkreisen Sie sich dieses Denn ganz dick in Ihrer Bibel. Gott appelliert nicht an den guten Willen des Volkes. Er malt Ihnen nicht den schönen Tempel, das tolle Ergebnis vor Augen und sagt: Es lohnt sich, bleibt dran. Der Blick in die Zukunft macht deshalb Mut, weil Gott selbst die Zukunft lenkt. Ansonsten macht ja eigentlich gerade der Blick in die Zukunft häufig Angst. Klar, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir haben sie nicht erlebt. Sie ist deshalb ungewiss und deshalb immer auch mit einem Unbehagen verbunden. Warum macht der Blick in die Zukunft Mut? Deshalb, weil Gott sie lenkt. So begründet Haggai genau das. Er sagt im Auftrag Gottes: Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Der Grund dafür, dass sie weiterarbeiten und stark sein sollen, ist die Gegenwart Gottes. Und Gott beschreibt sich hier mit einem wirkmächtigen Ausdruck. Er sagt: Ich bin der Herr der Herrscharen. Überhaupt können Sie den Predigtext durchgehen, aber auch das erste Kapitel, und immer wieder auf diesen Ausdruck treffen: Herr der Herrscharen. So offenbart sich Gott den Rückkehrern: Herr der Herrscharen. Was bedeutet das? Herr der Herrscharen bedeutet: Dieser Herr befehligt die gesamte Erde. Ihm sind alle Heere der Welt unterstellt. Seine Macht kennt keine Grenzen. Ihm ist alles untertan. Und genau das ruft Haggai im Auftrag Gottes nun dem Volk entgegen. Sie brauchen nicht entmutigt zu sein, weil sie den lebendigen, allmächtigen Gott auf ihrer Seite haben. Weil Gott die Geschichte lenkt, weil er der oberste Befehlshaber ist, deshalb brauchen sie nicht entmutigt zu sein. Gottes Beistand befähigt die Israeliten dazu, die Entmutigung zu entmachten. Wer diesen Gott an seiner Seite weiß, der kann fröhlich an die Arbeit gehen. Der kann nach vorne sehen. Und genau das hatte das Volk ja auch gerade erst erlebt. Gerade 2 Monate ist es her, dass sie die ernste Predigt von Haggai gehört haben, Haggai 1. Und sie haben sie ernst genommen und haben begonnen, 3 Wochen nach der Predigt, mit dem Bau. Sie waren zutiefst erschüttert, wachgerüttelt, sind umgekehrt und haben auf Gottes Befehl hin gehandelt. Doch dann kam die erste Entmutigung. Wir alle kennen das. Nach der ersten Euphorie kommen früher oder später Tage, in denen wir entmutigt am liebsten alles hinschmeißen wollen. Ja, und dann kommt noch der Zeitgeist dazu, der sagt, wenn du dich nicht gut dabei fühlst, dann lass es. Du kannst nicht ernsthaft gegen deine Gefühle handeln. Doch Haggai hat einen ganz anderen Auftrag von Gott. Er sagt nicht, hör auf deine Gefühle. Er sagt, blick nicht zurück, sondern arbeite und fokussiere dich auf die Zukunft. Lass nicht zu, dass du dich durch äußere Herausforderungen aus dem Konzept bringen lässt. Schau nicht zurück, sondern schau auf Gott, der die Zukunft lenkt. Es ist leicht, begeistert eine große Aufgabe in Angriff zu nehmen, aber es ist oftmals sehr schwer, diese Aufgabe über einen langen Zeitraum hinweg treu zu tun. Auch gerade dann, wenn uns niemand dabei zuschaut oder Misserfolge uns lähmen. Nur zu oft vergessen wir vergessen, welchen Gott wir haben. Wir leben häufig so, als ob dieser Gott nicht wirklich die Befehlsmacht hätte. Und wenn dann Widerstände kommen, wenn der Druck steigt, bekommen wir es mit der Angst zu tun. Statt auf den Herrn der Herrscher zu blicken, blicken wir auf unsere Gefühle und auf die lähmende Angst. Als Esra mit 50.000 Exilanten nach Israel zurückkehrt, lassen sie sich am Anfang schnell vom Widerstand der Völker um sie herum stoppen. Doch nun nehmen sie die Arbeiten des Tempels wieder auf. Wird es gut gehen? Wird es nicht erneut zu Widerständen kommen, zu Intrigen, zu bösen Briefen, vielleicht sogar zu einem bewaffneten Angriff? Und es scheint, dass neben diesem Blick zurück noch eine weitere Entmutigung sich breit macht, nämlich eine tiefe Angst davor, was auf sie zukommen wird. Und Haggai nimmt diese Angst auf, indem er im Auftrag Gottes ihnen sagt, Haggai 2, Vers 5, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Die Angst war ja nicht unbegründet. Immer wieder haben die Juden erlebt, wie ihnen zugesetzt wurde, wie Leute ihre Arbeit zerstören wollten und ihnen Probleme machten. Über die Jahrtausende hinweg stoßen die Juden auf Hass und Ablehnung bis in die Gegenwart hinein. Genauso wie nach der Befreiungsaktion durch die israelische Eliteeinheit in Uganda 1976. Als die meisten Geiseln 1976 durch die israelische Eliteeinheit befreit wurden, gab es nicht nur dankbare Stimmen. Die linksradikale Szene der Bonner Republik meinte, dies sei eine offensichtliche Verletzung der Souveränität Ugandas gewesen. Und der Jude Henrik Broder kommentiert richtig, wenn er sagt, jeder Pitbull-Terrier hat mal als niedlicher Welpe angefangen. Doch was in den 70er Jahren noch in den Hinterhöfen vor sich hinschmorte, das bespielt heute große Bühnen auf der Kasseler Documenta und im Berliner Haus der Kulturen der Welt und spielt damit auf dortige antisemitische Handlungen und Dokumente an. Weitere aktuelle Entwicklungen geben ihm recht. So ist zum Beispiel die Kritik am Antisemitismus, egal ob sie aus linksextremer oder muslimischer Richtung kommt, stark in den Hintergrund gerückt und wird unterbunden. So ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen ein islamkritisches Video von zwei christlichen YouTubern, die auf ihrem Kanal Eternal Life kritisch zu muslimischen Demonstranten sich geäußert hatten. Diese muslimischen Demonstranten, um die es hier geht, bejubeln das Massaker der Terrororganisation der Hamas von 2023 an israelischen Zivilisten. Aber auch Entwicklungen darüber hinaus machen Sorge. Ja, wenn wir die Entwicklung in Europa und Deutschland beobachten, könnten sie uns manchmal sogar Angst und Bange machen. Ein christliches Café in Leipzig muss schließen, weil die Antifa es mehrfach verwüstete und es dadurch in den Ruin trieb. In den letzten Jahren mehren sich Berichterstattungen von ARD und ZDF, die den christlichen Glauben, wie er seit Luther gelebt wird, als radikal darstellen. Reportagen wie »Radikale Christen in Deutschland, Kreuzzug von rechts« werden immer häufiger ausgestrahlt. Mit Sachkenntnis hat das meist nichts zu tun. So ordnen diese Journalisten jahrhundertalte biblische Grundsätze einem angeblich rechten Milieu zu. Christliche Positionen geraten immer mehr unter Druck und werden als schädlich, radikal und menschenverachtend dargestellt. Zum Beispiel das Bekenntnis zur biblischen Schöpfungsordnung, dass Gott den Menschen entweder als Mann oder Frau erschaffen hat. Oder das Bekenntnis zum menschlichen Leben von Anfang an. Das menschliche Leben beginnt ab der Befruchtung und ist ab diesem Moment umfassend zu schützen. Wer das Leben im Mutterleib beendet, der mordet. Oder auch das Bekenntnis zur Ehe von einem Mann und einer Frau. Hierfür wurde die finnische Politikerin Päivi Räsänen nach Urteil des obersten Gerichtshofs in Finnland verurteilt, nachdem die zwei anderen Gerichte sie erst freigesprochen hatten. Sie zieht nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wie reagieren Sie auf solche Meldungen? Macht sie, Macht das ihnen Angst? Wird diese Angst sie lähmen? Wer der Angst folgt, landet häufig in der Selbstzensur. Lieber sich gar nicht erst öffentlich äußern. Es könnte Schwierigkeiten geben. Doch das ist nicht die Antwort, die Gott uns gibt. Was ist das göttliche Rezept gegen die Angst? Sie finden wir in Haggai 2, Vers 5. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Das zweite Rezept, was Gott uns hier an die Hand gibt, lautet: Fokussiere die Schrift statt der Angst. Fokussiere die Schrift, also die Bibel, statt der Angst. Woran erinnert Gott das Volk? In Haggai 2, Vers 5 macht er einen Rückblick und sie erinnern sich, das Volk feiert gerade das Laubhüttenfest. Und er erinnert sie an den Bund, den Gott mit ihnen eingegangen ist. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, gab Gott durch Mose ihnen ein Gesetz, die Tora. Und darauf bezieht sich Gott nun und macht deutlich: Ich stehe zu meinem Wort, ich stehe zu meinen Verheißungen. Ihr könnt euch fest darauf verlassen, dass das, was ich euch damals zugesagt habe, auch heute noch gilt. Und ihr könnt euch auch darauf verlassen, dass die Macht, die ich damals demonstriert habe an den Ägyptern, auch heute noch meine Fähigkeiten umfasst. Vergleicht euch nicht mit anderen, schaut nicht zurück, schaut nicht auf eure Angst, sondern blickt in die Bibel, blickt in die Schrift. Eine andere Übersetzung beschreibt es so schön, wenn sie sagt: Er ist das Wort mit ihnen eingegangen, Elberfelder. Das heißt, dass er sich verbindlich erklärt hat. Er hat nicht irgendwie prinzipielle Absichtserklärungen weitergegeben, hat nicht vage Vermutungen geäußert, sondern er hat sich mit Brief und Siegel an sein Wort gebunden und sagt: Dieses Wort halte ich ein. Und deshalb fordert er sie dann auf und sagt: Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Diese Aufforderung, fürchte dich nicht, gehört zu den häufigsten Aufforderungen der gesamten Schrift. Wenn Sie die Bibel durchlesen und jedes Mal markieren, fürchtet euch nicht, werden Sie eine bunte Bibel haben. Warum? Gott kennt die lähmende Wirkung der Angst. Während der Corona-Zeit konnten wir alle beobachten, wie Menschen getrieben von Angst zu fast jeder Maßnahme und Aufgabe ihrer Freiheit bereit waren. Daher ist Angst auch ein probates Mittel in der Politik, um bestimmte Ziele durchzusetzen. Es ist ein Fakt, dass wir als Menschen von Angst gepackt und gelähmt werden können. Was können wir der Angst entgegensetzen? Gott sagt es hier: Blicke in die Schrift. Schau auf die Verheißungen, an die Gott sich gebunden hat. Gott gibt uns seine Zusagen, die fest bestehen, egal wie es in uns aussieht. Hier ein kleiner Ausschnitt, wo Gott das Wort mit uns eingegangen ist. Nur einige Beispiele. Eine Verheißung lautet: Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir ihn darum bitten. Und er denkt nie mehr an sie. Nie mehr. 1. Johannes 1, 9. Oder eine weitere Verheißung: Gott ist souverän und hat immer einen guten Plan mit uns. Immer. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Oder eine weitere Verheißung: Seine Gnade ist unendlich. Gott ist mächtig, schreibt Paulus in 2. Korinther 9, Vers 8, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich lese es nochmal: Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Oder eine weitere Verheißung: Gott hat immer alles unter Kontrolle. Immer. Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er weiß um unsere Angst, aber wir können uns mit der Angst an Jesus wenden, weil er der Überwinder der Welt ist. Und noch ein letztes Beispiel einer Verheißung: Gott ist immer bei uns. Psalm 139 ist ein großes Zeugnis dafür. Aber auch hier in Haggai 2 nimmt Haggai immer wieder Bezug darauf, dass Gott da ist. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ja, seit dem Neuen Testament kommt Gott uns sogar noch viel näher als zur Zeit von Haggai. Dadurch, dass er uns ab dem Moment, wo wir zu ihm gehören, den Heiligen Geist schenkt. Dadurch lebt er in uns. Und durch den Heiligen Geist können wir die Schrift verstehen und sind ununterbrochen mit Gott verbunden. Deshalb füllen Sie Ihr Denken mit Gottes Wort. Lassen Sie nicht zu, dass Nachrichten oder desaströse Zukunftsaussichten Ihr Denken bestimmt. Nehmen Sie sich täglich Zeit der Ruhe, fernab von Bildschirmen, von Nachrichten, vom Lärm. Machen Sie es sich zur Priorität. Nehmen Sie dieses wunderbare Buch in die Hand. Studieren Sie Gottes Verheißungen. Füllen Sie Ihr Denken damit. Fokussieren Sie die Schrift statt der Angst. Die Aufforderung, keine Angst zu haben und mutig weiterzuarbeiten, liegt ja nicht in der vermeintlichen Stärke des Volkes begründet. Gott appelliert nicht an die menschlichen Kräfte, an das Selbstbewusstsein, an komm schon, Augen zu und durch, um es ein wenig aufzupäppeln. Er weiß, dass die menschliche Kraft allzu schnell erschöpft ist. Er sagt vielmehr Augen hoch und durch, wie wir es zupackend in einer der letzten Predigten gehört haben. Gott spricht dem Volk voller Macht und fürsorglicher Autorität seine Gegenwart zu. Er selbst handelt mitten unter ihnen. Durch sein Wort und seinen Geist ist er bei seinem Volk. Er ist ihnen ganz nah. Deshalb brauchen sie sich nicht zu fürchten. Gott begründet also die Aufforderung, furchtlos zu sein mit seiner eigenen Person. Weil Gott die Geschichte lenkt, weil er der oberste Befehlshaber ist, weil er sich durch sein Wort dem Volk verbindlich offenbart hat. Deshalb braucht das Volk nicht mutlos und kraftlos zu sein. Sie haben einen starken Gott an ihrer Seite. Auf den dürfen sie sich in ihrer Schwachheit ganz verlassen. Warren Wiersbe fasst diesen Zusammenhang so schön zusammen, wenn er sagt, es ist eine Sache, den Leuten zu sagen, dass sie stark sein sollen, aber etwas ganz anderes, ihnen eine solide Grundlage für diese Worte der Ermutigung zu geben. Haggai sagte ihnen, warum sie stark sein und arbeiten sollten, weil der Herr mit ihnen war. Und das Gute ist, Gott gibt uns für jeden Tag die nötige Kraft, die wir brauchen. Bonhoeffer formuliert es so schön, wenn er sagt, aber er gibt uns diese Kraft nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Und dann zum Ende unseres heutigen Predigttextes thematisiert Haggai noch eine letzte Entmutigung, indem er ein Thema aufgreift, das uns vielleicht erst einmal überrascht, aber doch auch der tägliche Begleiter von uns allen ist, das schnöde Geld. Die Einführung kommt überraschend, aber wahrscheinlich werden einige Bibelleser unter Esther Folgendes bemerkt haben. Beim ersten Tempel gab es nicht nur Salomo, es gab nicht nur unzählig viele Bauarbeiter, es gab nicht nur Baumaterialien von den besten Hölzern der umliegenden Länder, sondern es gab auch ganz schön viel Geld. Wissen Sie, was Salomo zur Verfügung stand, als er den ersten Tempel baute? Mal abgesehen von den Schätzen, die er sowieso von seinem Vater David geerbt hat, hat er jährlich 666 Talente Gold gefördert. Das sind 23 Tonnen Gold jährlich und nach heutiger Umrechnung ungefähr 2 Milliarden Euro jährlich. Zudem bekam er zahlreiche Tributzahlungen der umliegenden Völker sowie Geschenke von benachbarten Königen. Was hat er mit dem Gold gemacht? Er war großzügig und hat einen großen Teil einfach an den Tempel dran gepackt, sodass dieser Tempel rundum vergoldet war und in der Sonne unglaublich schön glänzte. Dann hat er einige Schiffe vergoldet, seinen eigenen Palast vergoldet und da blieb immer noch ziemlich viel übrig und das hat er in Speicher getan und aufbewahrt. Doch leider schrumpften die Goldspeicher im Laufe der Zeit. Ein Großteil des Goldes wurde für Zwangsabgaben von späteren Königen aufgebraucht, der Rest wurde bei der Eroberung durch Nebukadnezar beschlagnahmt. Als dann Esra bei unserem jetzigen Tempelbau wieder zurückkehrt, werden die Rückkehrer von ihren Nachbarn mit Silber und Gold unterstützt. Ja, auch die Tempelgeräte lässt der König Kyros wieder mitgeben. Aber die Menge dieses Goldes ist im Vergleich zu den Ressourcen von Salomo homöopathisch wenig. Die finanziellen Mittel sind gelinde gesagt überschaubar. Für die üppige Ausschmückung des Tempels reicht es nicht aus. Für die Bezahlung der Arbeiter auch nicht. Und das ist entmutigend. Es müssen nicht immer die Finanzen sein, auch andere Umstände können uns entmutigen, wenn sie nur im geringen Maß vorhanden sind. Die fehlenden Mitarbeiter, die fehlende eigene Kraft, die fehlende Zeit, die fehlende Hingabe der eigenen Leute. Die Umstände können uns oft ganz schön entmutigen. Und was ist Haggais Antwort? Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Also drittens, fokussiere den Unbegrenzten statt des Mangels. Fokussiere den Unbegrenzten statt des Mangels. Der Blick auf die Umstände oder in die eigene Brieftasche kann entmutigend sein. Dabei haben wir eigentlich doch einen unendlichen und unbegrenzten Gott an unserer Seite. Er sagt, mein ist Silber und Gold. Es ist genial zu wissen, dass Gott alles gehört, auch die materiellen Dinge. Gott gehört alles Silber und alles Gold der Welt. Als der Wiederaufbau des Tempels beginnt, sind die Feinde gleich da. Mehrere Statthalter tun sich zusammen, rennen zu den Behörden und versuchen, beim amtierenden König Darius den Bau zu unterbinden. Und was ist die Antwort? Diesmal geht es gut aus. In Esra 6, Vers 7 bis 10 kommt die Antwort des Versuchs, dass der Bau am Tempel doch unterbunden wird und Jerusalem klein gehalten wird. Da schreibt Darius: Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Und jetzt kommt noch eine Hinzufügung, über die die Feinde sich besonders geärgert haben werden. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt. Das heißt, jetzt sollen sie nicht nur zulassen, dass der Tempel gebaut wird, sondern sollen sie auch noch unterstützen. Und womit? Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder an Widdern oder Lämmern, als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Also es ist nicht ganz uneigennützig, er hofft, dass durch das Gebet der Juden auch es ihm selbst besser geht. Aber sie müssen sich klar machen, die umliegenden Völker wollen mal wieder stoppen, was die Juden hier starten, nämlich den Tempelaufbau, genauso wie 15 Jahre vorher, da ist es ihnen gelungen. Und jetzt schreiben sie wieder einen Brandbrief und sagen, die wollen hier den Tempel wieder aufbauen, als nächstes kommt dann die Mauer, die werden hier wieder eine mächtige Nation und werden gegen dich agitieren, du solltest das unterbinden. Und er antwortet ganz kühl, nee, die sollen bauen. Und nicht nur das, ihr unterstützt sie. Unterstützt sie mit Geld, ihr unterstützt sie mit Tieren, damit sie auch gut opfern können und ihnen die Tiere nicht fehlen. Mein ist Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Genial. Gott lässt aus Bösem häufig Gutes erwachsen. Doch sie hätten es nicht erlebt, wenn sie nicht mutig an die Arbeit gegangen wären. Wenn sie nicht sich nach vorne ausgerichtet hätten und gesagt hätten, trotz des Widerstands arbeiten wir. Wenn sie gleich wieder die Hände in den Schoß gelegt hätten und sagen, es hilft ja doch alles nichts, es ist wieder der Widerstand da, hätten sie nicht erlebt, wie der Gott, dem alles gehört, alles Gold und alles Silber, hier aus dem Bösen Gutes erwachsen lässt. Genial. Vielleicht fragen sie sich, ja, aber mein Mangel ist wirklich ganz schön groß. Und wenn Gott alles gehört, warum gibt er mir nicht etwas mehr davon ab? Oder uns als Gemeinde oder meinen Nächsten, der gerade ganz schön Mangel leidet. Warum überschüttet Gott uns nicht mit Geld oder mit zumindest noch mehr Geld, denn über einiges verfügen wir ja, Gott sei es gedankt. Warum? Gott will, dass wir in Berufung auf seine Verheißung beten. Er will, dass wir ihm vertrauen und zwar nicht erst dann, wenn alles perfekt schon vor uns bereit liegt. Wir sollen beten und mitten im Widerstand auf Gott vertrauen. Und häufig ist der Plan von Gott ein anderer als unserer Plan. Unsere Wunschvorstellung, unsere Idee, wie es perfekt laufen könnte, ist häufig eine andere als das, was Gott sich erdacht hat. Und sein Plan, das haben wir vorhin in den Verheißungen gesehen, ist immer perfekt. Gott nimmt uns dabei aber auch in Verantwortung. Er überschüttet uns nicht nur mit seiner Gnade und manchmal auch mit finanziellen Mitteln, sondern er möchte, dass wir in der Verantwortung vor ihm handeln. Was heißt das? Wenn Gott uns materielle Güter anvertraut, dann gehören sie uns nicht im eigentlichen Sinne, sondern wir sind eine Zeit lang Verwalter von dem, was er uns anvertraut. Wenn wir spenden, dann geben wir nicht etwas von unserem Besitz ab, sondern dann lenken wir das Geld, was Gott an uns vorbeischickt, weiter in die Kanäle, wo es hingehört. Wir sind Verwalter. Wir entscheiden, wohin das Geld fließt, das er uns gibt. Auch da, wo Mangel vorherrscht, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott uns zum richtigen Zeitpunkt das Nötige geben wird. Warum dürfen wir das? Weil Gott alle Ressourcen zur Verfügung stehen. Ja, manchmal klopfen wir uns innerlich auf die Schulter und sagen, hast du gut gespendet? Ja, wir wissen aus dem Neuen Testament, wir sollten es nicht groß rum erzählen, lass die rechte Hand nicht wissen, was die linke, aber dass du jetzt von deinem Geld abgegeben hast, das war schon gar nicht so schlecht. Nein, es ist so, dass wir von Gottes Besitz, den er uns eine Zeit lang anvertraut hat, weitergegeben haben, dorthin, wo es hingehört. Das ist die Haltung, mit der wir über unser Besitz und über unser Geld nachdenken sollten. Aber nicht nur über finanzielle Dinge, sondern auch über unsere Zeit, über unsere Kraft und über die Beziehungen, in die Gott uns hineinstellt. Und manchmal möchte Gott, dass wir mitten im Mangel, im Vertrauen auf ihn, mutige Schritte gehen. Ein etwas extremes Beispiel erzählt der Pastor Steve Farrar einmal, wenn er sagt, und er erzählt über seine Eltern, meine Eltern hatten einen schweren finanziellen Rückschlag erlitten. Sie hatten eine große Investition getätigt, die schiefgegangen war. Meine Eltern hatten immer den Zehnten gezahlt, aber die Lage war so angespannt, dass sie beschlossen hatten, dass sie es jetzt nicht mehr tun konnten. Also taten sie es nicht. Und die Lage besserte sich nicht. Das ging monatelang so weiter und dann noch weitere Monate. Und schließlich, sagt er, kam mein Vater zu der Überzeugung, dass sein Mangel an Glauben eine Hauptursache für die finanziellen Schwierigkeiten war. Und die Mutter stimmte ihm zu. Also fingen sie wieder an, den Zehnten zu geben. Das war für sie ein gewaltiger Schritt im Glauben, denn das Geld war einfach nicht da. Aber sie nahmen sich fest vor, Gott einen Zehnten von all dem zu geben, was hereinkam. In diesem Jahr verdoppelte sich das Einkommen von dem Vater gegenüber dem Vorjahr. Nicht allzu lange danach beschlossen sie, ihre Spenden zu erhöhen. Anstatt 10% wollten sie jetzt 20% geben. Und im darauffolgenden Jahr verzehnfachte sich ihr Einkommen. Mein Vater und meine Mutter, erzählt er, beschlossen, den Zehnten zu geben, obwohl sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Sie gaben dem Herrn zuerst etwas und vertrauten darauf, dass er für ihre Hypothekenzahlung sorgen würde. Und das tat er auch. Gott sorgt für uns, im Mangel und im Überfluss. Dabei läuft es bei weitem nicht immer so wie in diesem Beispiel. Auch wenn wir uns das manchmal so wünschen würden. Treues Spenden ist kein Automatismus für Wohlstand. Ja, im Gegenteil. Gott verheißt uns, dass derjenige, der Jesus Christus nachfolgt, gerade häufig Mangel erleben wird. Paulus beschreibt es, wenn er sagt, ich weiß, was Überfluss heißt, aber ich weiß auch, was Mangel bedeutet, was Hungern bedeutet, was zu wenig Geld bedeutet. Und mittendrin dürfen wir Gott vertrauen, dass er den richtigen Weg mit uns geht. Daher fokussieren Sie sich nicht auf Ihren Mangel, sondern fokussieren Sie sich auf den Unbegrenzten. Während der Teufel ständig versucht, uns zu entmutigen, zeigt Gott uns in unserem heutigen Text wirksame Strategien auf, wie wir die Entmutigung entmachten können. Erdrückende Entmutigung entmachen, das ist der Titel heute. Und wir haben drei Strategien miteinander studiert bisher. Erstens, fokussiere die Zukunft statt der Vergangenheit. Zweitens, fokussiere die Schrift statt der Angst. Drittens, fokussiere den Unbegrenzten statt des Mangels. Doch damit belässt Gott es nicht. Zum Schluss gibt er Haggai noch eine Perspektive mit, die weit über den Tempelbau hinausgeht. Sie ist viel größer, viel weitreichender und sie stellt alle drei benannten Strategien auf ein festes Fundament, umrahmt sie, gibt ihnen Futter. Und diese Perspektive wollen wir zuletzt uns anschauen. Haggai 2, Abvers 6. Dort heißt es, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Und dann Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Und damit kommen wir zur letzten wirksamen Maßnahme gegen Entmutigung, die lautet schlicht, fokussiere den Messias. Fokussiere den Messias. Am Ende der Predigt schwenkt die Kamera von der Nahdarstellung der unmittelbaren Zukunft weit zum Horizont und malt ein ganz großes Panorama, was auf sie zukommen würde. Und zwar lautet die Verheißung, Gott will erschüttern. Und zwar noch einmal erschüttern. Damit spielt Gott auf ein Ereignis an, wo Gott bereits erschüttert hat, und zwar am Berg Sinai, als er seinem Volk die Gebote gab. Damals erschütterte der gesamte Berg. Es war Feuer, es war Flammen dabei, es war ein Erdbeben dabei. Gott hatte damals die Erde erschüttert als Zeichen dafür, dass er wirkmächtig zu seinem Volk spricht. Und nun soll dieses Erschüttern noch einmal geschehen. Gott will, sagt er hier, sich noch einmal offenbaren. Und zwar im Zusammenhang, schauen Sie in Vers 7, mit dem Ersehnten der Heidenvölker. Und dieser Ersehnte würde dazu führen, dass die Herrlichkeit noch größer ist, als sie bisher gewesen ist. Was bedeutet das alles? Gott kündigt hier an, dass er in absehbarer Zeit, nach einer kurzen Weile, wie es heißt, sich erneut offenbaren möchte. Aber diesmal im Zusammenhang mit dem Ersehnten der Heidenvölker. Wen erwarten die Heiden sehnsüchtig? Gott hat das Wissen um einen Schöpfergott tief in den Menschen verankert. Doch dieses Wissen hilft nicht, wenn man mit Schuld beladen ist. Wenn man nur weiß, es existiert Gott, weiß ich noch nicht, dass er gnädig ist. Und daraus entspringt eine tiefe Sehnsucht nach Erlösung. Die Heidenvölker haben sich unterschiedlichste Bußübungen überlegt, wie sie mit ihrem schlechten Gewissen umgehen können. Doch keine dieser Bußübungen hat geholfen. Und deshalb diese tiefe Sehnsucht. Hieraus erwächst eine tiefe Sehnsucht und auf die spielt Haggai an, wenn er sagt, ich werde den Ersehnten der Heidenvölker schicken. Was Gott hier ankündigt, ist, dass er den Messias schicken würde. Er kündigt Jesus Christus an. Und in der Tat, als Jesus kam, wurde die Erde erneut erschüttert. Der Himmel öffnete sich für den Engelchor, die Sterne formierten sich als Hinweis auf den neuen König. In Jesus kam Gott selbst auf die Erde und in ihm wohnte die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig. Eine größere Herrlichkeit kann es nicht geben. Und dieser Jesus kommt in den Tempel, der hier gebaut wird und später durch Herodes nochmal neu saniert wird. Dieser Jesus kommt als Baby dorthin, als Zwölfjähriger und schließlich unter anderem an den Laubhüttenfesten, an denen er teilnimmt bei seinem öffentlichen Auftreten. Welche größere Herrlichkeit kann der Tempel erfahren, als dass Gott selbst den Tempel einmal betreten wird? Als Salomo den ersten Tempel einweiht, betet er, kann dieser Tempel die Größe und Herrlichkeit Gottes fassen? Nein, definitiv nicht. Doch jetzt passiert etwas Unglaubliches. Gott selbst wird Mensch. Und dieser Mensch, Jesus Christus, ganz Gott, ganz Mensch, betritt den Tempel. Und damit erfüllt sich, was Haggai hier verheißt in 2 Vers 9. Dort wird nicht ein größerer Tempel angekündigt, sondern es wird eine größere Herrlichkeit angekündigt. Und diese größere Herrlichkeit erfüllt sich in dem Moment, wo Jesus Christus den Tempel betritt. Johannes bestätigt das, wenn er schreibt in Johannes 1 Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also wurde Mensch, und mit dem Wort ist Jesus gemeint, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und mit wohnen ist im Griechischen der Begriff Zelten gemeint und nimmt Bezug auf die Stiftshütte, die vor dem Tempel der Ausweis der Gegenwart Gottes war unter dem Volk. Jesus zeltet, Jesus wird leibhaftig Mensch und offenbart Gottes Größe. Und wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Doch das ist noch nicht alles. Es kommt zum Höhepunkt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott, der Gottes Herrlichkeit offenbart, wird gekreuzigt. Diesmal geht es nicht um den Berg Sinai, sondern um Golgatha. Der Ersehnte wird ermordet. Und nun wird nochmal erfüllt, was Haggai angekündigt hat. Es kommt zur Erschütterung von Himmel und Erde. Während der Kreuzigung kommt es zur Sonnenfinsternis über 3 Stunden. Die Kreuzigung wird begleitet durch Erdbeben, durch das Zerreißen des Vorhangs im Tempel und durch das Spalten von Felsen. Warum? Weil Jesus Christus deine und meine Schuld auf sich nimmt und dadurch Frieden stiftet. Genau das, was Haggai prophezeit, wenn er am Ende der Botschaft sagt, und an diesem Ort will ich Frieden geben. Paulus formuliert es später so in Kolosser 1, Vers 20, Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Christus schafft die Lösung, die keine menschliche Anstrengung zustande bringt. Keine Bußübung kann die Kluft zwischen Gott und Mensch überwinden. Das kann nur Jesus. Er bringt Frieden zwischen Gott und Mensch. Frieden, hier hebräisch Shalom, Wiederherstellung. In der Tat lebte jeder Mensch von Geburt an in Feindschaft gegenüber Gott, seinem Erschaffer. Es herrscht eine tiefe Kluft zwischen Gott und Mensch. Die Sünde trennt ihn von Gott. Der Mensch kann daran nichts ändern. Er ist es ja, der Vergebung und Wiederherstellung braucht. Er ist auf Hilfe angewiesen. Und deshalb ist Gott aktiv geworden. 550 Jahre nach der Verheißung aus Haggai erfüllt sich auf Golgatha, was hier angekündigt wird. Der Sohn Gottes, der Ersehnte der Heidenvölker, nimmt unsere Strafe auf sich. Er macht Frieden, indem er die gerechte Strafe Gottes auf sich nimmt. Der daraus resultierende Frieden ist unerschütterlich. Dieser Frieden hat kein Ende. Dieser Friede kann nicht durch Widerstände zerstört werden. Und dieser Friede, den Gott schenkt, ist endgültig und unüberwindbar, egal wie die Umstände sind. Diese Botschaft von Jesus Christus bringt wahren Frieden, mitten in den alltäglichen Herausforderungen und Entmutigungen. Die größte Not ist behoben. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, darf wissen, ich habe Frieden mit Gott. Und dieser Friede verändert nun alles, denn er bringt echte Ruhe und echte Freude mitten in widrigen Umständen. Umstände, die zum Teil entmutigend sein können. Sie blicken häufig zurück und denken, früher war alles besser. Dann fokussieren sie die Zukunft statt der Vergangenheit, indem sie auf Jesus schauen. Sie haben Angst und Sorge, weil Widerstände drohen. Dann fokussieren sie die Schrift und studieren sie in der Schrift Jesus Christus. Sie lassen sich von ihrem Mangel lähmen. Die Umstände machen sie mutlos. Dann fokussieren sie den Unbegrenzten statt des Mangels, indem sie auf Jesus schauen. Fliehen sie zu Jesus Christus. Vertrauen sie sich ihm an. Paulus fordert Timotheus dazu auf, in 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Mit anderen Worten, fokussiere dich auf Jesus. Ich komme zum Schluss. Paulus schreibt seinen letzten Brief an Timotheus. Aus der Bibel wissen wir, dass Timotheus einen eher ängstlichen Charakter hatte und dazu neigte, sich schnell entmutigen zu lassen. Ihm gibt Paulus in seinem letzten Brief wichtige Aufforderungen mit. Er schreibt ihm, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Aber wie soll Timotheus seine Furchtsamkeit und seine Angst überwinden? Die Antwort finden wir in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Dort schreibt Paulus, er, also Jesus, hat uns hier errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Mit anderen Worten sagt Paulus Timotheus, Timotheus, blicke von dir selbst weg auf den verheißenen Erlöser. Jesus hat Frieden gestiftet. Er hat dich erlöst. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Wenn du an seiner Seite ihn hast, brauchst du dich nicht zu fürchten. Nimm Jesus fest in den Fokus. Blick auf ihn. Unentwegt versucht der Teufel uns zu entmutigen. Doch wir können die erdrückende Entmutigung entmachten, indem wir uns auf die Zukunft statt der Vergangenheit fokussieren, indem wir die Schrift in den Blick nehmen statt die Angst und indem wir den Unbegrenzten statt des Mangels fokussieren. Und schließlich und viertens, und das umrahmt all das, indem wir auf Jesus Christus blicken. Oder anders gesagt, wie Paulus es in 2. Timotheus 2, Vers 8 sagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus, aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Und dann beendet Paulus den Satz folgendermaßen. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Amen. Wir wollen nun fröhlich das Lied miteinander anstimmen, nun aufwärts froh den Blick gewandt.